der Movie Break Trashcast, der einzige Podcast mit räudigem Stallgeruch. Nur echt mit Carlo, Kühne und Jacko.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Trashcast. Mein Name ist Kühne und bei mir ist wieder unser lieber Carlo. Hallo Carlo.
Hallo.
Und unser guter Jacko. Hi Jacko.
Bonjour.
Wir begeben uns heute in, ja, kann man schon sagen, die exquisite Küche? Denn wir sprechen, und hier muss vielleicht wieder gesagt werden, dass wir nicht unbedingt nur reine Trash-Filme besprechen, sondern auch eben Filme, die in der, ja, die in den Augen der Fans als eher ungeliebt gelten. Wir sprechen nämlich heute über die Fortsetzung zu Das Schweigen der Lämmer, und zwar über Hannibal und über die Vorgeschichte über Hannibal Rising. Wir fangen hierbei aber allerdings chronologisch an und starten deswegen mit Hannibal. Und bevor ihr mir erzählt, wann und wie ihr den Film das erste Mal gesehen habt, würde ich einmal den Jacko bitten, die Inhaltsangabe vorzulesen.
Mit Vergnügen. Also, 10 Jahre sind vergangen, seitdem die FBI-Agentin Clarice Starling mit dem kannibalistischen Schwerverbrecher und diabolischen Genie Dr. Hannibal Lecter ihre erste nervenaufreibende Begegnung hatte. 10 Jahre sind vergangen, seitdem Lecter seine ebenso spektakuläre wie blutige Flucht aus dem Gefängnis gelang. Nun bewegt er sich frei in Florenz umher und die ahnungslose Welt ist Hannibal schutzlos ausgeliefert. Doch die Zeit heilt keine Wunden. Der einst von Lecter verstümmelte Multimillionär Verger entwickelte sich, getrieben von unvorstellbar grausamen Racheplänen, zu dessen ebenbürtigen Rivalen. Als Patient von Lecter musste er sich selbst vor Jahren das Gesicht mit einer Scherbe häuten und sinnt auf bittere Rache für die Qualen und Entstellungen. Um Lecter endlich den Schweinen zum Fraß vorzuwerfen, braucht Fiesling Verger einen unwiderstehlichen Köder, Clarice Starling.
Da ist schon viel drin.
Steckt schon viel drin, ja.
Da ist schon viel drin.
Und wenn ich den Film nicht kennen würde, würde ich sagen, yo, den gucke ich mir an.
Das stimmt. Carlo, war es bei dir Kino, als du ihn das erste Mal gesehen hast?
Ja.
Tatsächlich,
ja.
Erzähl.
Da warst du doch gar nicht alt genug, Carlo, oder? Wenn ich jetzt mal hochrechne.
Noch nett, aber das war ja völlig wurscht damals.
So. Aber Anzeige ist raus.
Aber da. 2001 war ich auf jeden Fall alt genug, um damit klarzukommen.
Davon
ich
reden
wir so nicht. Ich kann dir so viel sagen. Ich wollte den auch im Kino sehen. Da war ich aber noch 15 und keine Chance, da reinzukommen tatsächlich.
Ja. Ich bin der Einzige, der ihn im Kino hätte sehen dürfen. So, hab's aber nicht gemacht.
Nee, ich habe ihn gesehen und das ist ja im Vornherein ja ganz viel Wirbel gemacht worden. Also sogar unsere regionale Tageszeitung hat da, glaube ich, 2 Wochen lang berichtet drüber. Erst mit einem allgemeinen Bericht, dann Stimmen zum Film von den Besuchern, die im Kino waren. Aber ich kannte ja schon Schweigen der Lämmer. Den hatte ich ja auf VHS-Kassette und den fand ich ja immer richtig gut. Und natürlich durch diese Diskussion über die Gewaltdarstellung in dem Film hat es natürlich noch mehr mein Interesse geweckt, weil es hieß ja damals, gut, ich kann's gar nicht mehr so zitieren, wortwörtlich, dass die Grenzen der Brutalität gesprengt werden und alles im Kino mit Hannibal, was ja natürlich absoluter Mumpitz ist, ne? Wenn man sich mit Filmen auskennt, gab es davor schon 1000 andere Filme, die wesentlich schlimmer sind. Aber gut, ja, sagen wir mal, für eine Hollywood-Produktion war der schon ordentlich und ich war 2-mal im Kino sogar und hab ihn dann mir auch 2-mal nochmal aus der Videothek ausgeliehen und dann natürlich die DVD gekauft, die im gleichen Jahr ja auch noch rauskam. Ich war hin und weg von dem Film. Ich war echt fasziniert. Wobei ich zugeben muss, dass dieser Gewalt-Level natürlich da schon seinen Teil dazu beigetragen hat, dass ich den noch klasse fand. Aber mit den Jahren habe ich da drin natürlich auch noch viele andere tolle Aspekte entdeckt und gesehen. Also der Film hat mir aber damals absolut gut gefallen im Kino. War Highlight, war aber richtig starkes Highlight im Kino.
Ah, da wurde es blutgeil wie so ein Masteber.
Genau.
Weil es jetzt mal passt, würde ich mal weitermachen. Also bei mir war es auch so, ich habe auch die Stimmen gelesen und eben, dass der so brutal sein soll und was da eben auf die Kinozuschauer losgelassen wird. Und es war ja wirklich, so, das war so, glaube ich, das erste Mal, dass ich so in den normalen Medien eben über die Brutalität eines Hollywood-Films so aufmerksam geworden bin und ich war heiß. Und dann wollte ich in den Film und kam selbstverständlich nicht rein. Und ich glaube auch, dass wir uns dann sehr, sehr schnell, hat mein Vater sich, glaube ich, die DVD geholt. Und ich bin jetzt natürlich mit den Vorstellungen reingegangen. Ich kannte das Schweigen der Lämmer. Ich habe ihn damals aber noch nicht so zu schätzen gewusst. Und bin eigentlich mit dem Gedanken da rein so, boah, jetzt erwartet mich wirklich das Nonplusultra. Weil man hat ja schon gehört, der eine muss sein Gehirn essen und da werden Leute den Schwein zum Fraß vorgeworfen und aufgeschlitzt. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich ihn damals gesehen habe, dass ich mich eigentlich nur von Gewaltszene zu Gewaltszene irgendwo so hin und her gehangelt habe, weil mich der Rest irgendwie relativ kalt gelassen hat. Und das war damals tatsächlich so meine erste Berührung mit Hannibal. Wie war es denn bei dir, Jacko?
Meine erste Berührung mit Hannibal war, wie gesagt, nicht im Kino, aber doch relativ zeitnah, denn das war ja auch so der Zeitraum, sage ich mal, wo diese berüchtigten SVCDs überall herumflogen, ja. Sage ich mal. Also ich habe den, glaube ich, auch gesehen, als er im Kino lief, aber eben nicht im Kino. Ja, und ich hatte natürlich auch von diesem Mega-Hype um Hannibal, um die unglaubliche Brutalität, hast du nicht gesehen, gehört, gelesen. Ich kann mich noch dran erinnern, ich fand den Film, glaube ich, gut, aber auch nicht überragend oder irgendwas. Und ich denke mal einfach, diese Wahrnehmung, die der Film erweckt hat, das liegt einfach daran, dass Schweigen der Lämmer damals ja auch total überraschender Erfolg war. Also auch in der breiten Masse, der hat 5 Oscars gewonnen. Das ist ja völlig untypisch für so einen Film. Und das ist zum Beispiel auch ein Film, ich glaube, den haben sogar meine Eltern gesehen. Also meine Eltern gucken sonst keine Filme, aber die kennen das Schweigen der Lämmer. So, und das ist dann wahrscheinlich auch das Publikum, was auch dann Hannibal sich vielleicht angeschaut hat und dachte, oh, das ist ja die Fortsetzung zu Schweigen der Lämmer. Und wenn die dann natürlich so sowas sehen wie da, die müssen wirklich denken, das ist der brutalste und ekelhafteste Film, den es gibt. Aber das nehmen natürlich nicht Leute wahr, die sich auch noch ganz andere Filme angucken.
Ja.
Deswegen kommt wahrscheinlich diese Diskrepanz. Also dass selbst der, sag ich mal, junge Kühne sagt, ja, hab schon Schlimmeres gesehen. Und eben irgendwelche 45-jährigen Lehrer, die sonst nichts anderes gucken, da ohnmächtig im Kino umfallen. Das ist halt so der Unterschied wahrscheinlich, ne? Ja, aber wie gesagt, ich fand den Film damals recht gut. Ich habe ihn mir dann auch auf DVD gekauft und über die Jahre immer mal wieder angeguckt, mit ein paar Jahren Abstand. Und muss sagen, er ist, glaube ich, bei mir auch noch ein Stück weit gewachsen von Jahr zu Jahr.
Ah, okay. Dann, bevor wir in den Film reinspringen, ich habe noch ein paar Zahlen mal wieder rausgesucht. Und ich hatte das gar nicht mehr so im Kopf tatsächlich, weil ich immer nur diese Negativstimmen gehört habe, die sagten, ach, so brutal und teilweise eben geschmacklos und sowas. Der hat bei einem Budget von 87 Millionen, hat er sage und schreibe $351 Millionen eingespielt. Und mir war gar nicht so bewusst, dass das so ein Erfolg damals war. Hattet ihr das noch irgendwie auf dem Schirm gehabt?
Ja, weil da ja eben auch so viel drüber gesprochen wurde. Es gab zwar viele negative Stimmen, daran kann ich mich auch erinnern, aber den hat gefühlt jeder geguckt. Und ich meine, es ist auch kein Wunder, dass danach halt Roter Drache quasi nochmal neu verfilmt werden musste, weil die wollten auf den Reibachzug aufspringen, ne?
Der kam ja gleich ein Jahr danach, 2002.
Ja, eben. Also, genau, da haben die gesagt, zack, schnell das Ding nochmal drehen, ne? Ja.
Und ich hatte noch gelesen, dass eigentlich angedacht war, dass eben Jodie Foster wieder Clarice Starling spielen soll und Jonathan Demme, heißt er, glaube ich, wird er so ausgesprochen? Keine Ahnung. Aber die haben beide, obwohl das Drehbuch häufig umgeschrieben worden ist, haben sie dann beide abgelehnt. Und dadurch haben wir natürlich einen etwas anderen Cast, der aber, ich sag mal, immer noch von sich reden lassen kann, weil Regie Ridley Scott, in den Hauptrollen dann eben Julian Moore. Dann hat sich irgendwo in dem Cast dann eben auch noch Gary Oldman versteckt, der nicht mehr erkennbar ist in seiner Rolle. Ja. Wir haben Ray Liotta, Anthony Hopkins natürlich wieder. Also kann sich durchaus sehen lassen, das Ganze.
Ja, das ist richtig. Wobei ich finde den Verlust von Jodie Foster, das ist wirklich ein Verlust. ich mag Julianne Moore total gern, das ist eine tolle Schauspielerin. Aber wenn man sich an so Jodie Foster in Das Schweigen der Lämmer erinnert und auch ein bisschen sie auch mit dieser Rolle assoziiert, ist Julianne Moore leider wirklich nur ein Ersatz und auch nicht der beste Ersatz. Ich finde, sie wirkt ein bisschen verloren in dieser Rolle. Andersherum, ich finde es sehr gut, dass Ridley Scott die Regie übernommen hat, weil sonst hätten wir tatsächlich, glaube ich, einen ganz anderen Film. Und ich glaube, wir haben so einen besseren Film bekommen.
Ja. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Julianne Moore versucht hat, Clarice Starling ein bisschen mehr Badass-Attitude zu geben. Aber dafür weiß ich jetzt auch nicht, ob sie da die richtige ist.
Fairerweise muss man aber auch sagen, dass das Drehbuch nicht so wunderbar ihr das für die Füße legt wie bei Schweigen der Lämmer von Jodie Foster, die da ja wirklich glänzen konnte. Das kann die Figur einfach in Hannibal auch nicht.
Ja, das stimmt. Aber Carlo, wir haben ja jetzt mit Hannibal eigentlich was ganz anderes, als uns mit Schweigen der Lämmer eben präsentiert worden ist. Hattest du damals ein Problem? Also hast du eher einen Klon von der Schweigen der Lämmer erwartet oder wurdest du eher positiv überrascht damit?
Ich kannte ja vorher die Romane.
Ah, okay.
Und ich wusste ja, dass Hannibal ja wirklich der absolute Reiser ist. Also der ist ja als Roman schon absoluter Edeltrash und reist, was zu reisen geht. Und ich habe damals natürlich mir gedacht, okay, Ridley Scott ist auch so kleiner, gewaltverherrlichender Freund. Also man kann auf jeden Fall sicher gehen, dass bei Ridley Scott Blut fließt. Und da war ich wirklich schon sehr gespannt, auch wie es umgesetzt wird, wie gewisse Sequenzen aus dem Buch umgesetzt werden. Natürlich siehst du den Film dann und merkst dann, wenn du das Buch kennst, da ist einiges abgeändert, was halt aus filmischer Sicht wahrscheinlich Sinn macht einfach auch oder auch nicht. Ich habe mit Hannibal eigentlich genau das bekommen, was ich von, ich sag mal so, von Ridley Scott erwartet habe. Dieses bildgewaltige, Videoclip-Ästhetik, manchmal auch sogar irgendwo. Und du hast einfach einen Ridley Scott-Film gesehen bei Hannibal. Aber es war auch immer noch irgendwo Hannibal vom Roman her. Das war eine gute Mischung. Also, und das habe ich jetzt auch beim Wiedersehen jetzt für den Cast, wie ich mir ihn jetzt vor ein paar Wochen angeguckt habe, auch wieder festgestellt. Besser hätten sie es nicht treffen können, dass gerade zufällig Ridley Scott in der Nähe war, nachdem Jonathan Demme abgesagt hatte. Ja, gute Fügung, würde ich mal behaupten.
Siehst du es genauso, Jacko?
Definitiv. Ich habe die Romane auch gelesen, tatsächlich aber erst nachdem ich den Film geguckt habe, das muss ich dazu sagen. Aber es ist absolut richtig, was Carlo sagt. Also der Roman Hannibal ist eigentlich, das ist im Prinzip, das ist gute Schundliteratur, nenne ich es mal. Das ist jetzt keine Weltliteratur, war Schweigen der Lämmer auch nicht. Also dass aus dem halt so ein mehrfach ausgezeichneter Film geworden ist, das liegt ja eigentlich nur daran, dass dieser Film wahnsinnig gut dieses Buch wahnsinnig gut verfilmt wurde. Und hier ist es also, der trifft den Roman Hannibal, dieses Exploitative, was der hat, bringt er halt total auf der Leinwand wieder. Nur Ridley Scott bläst den auf, wirklich, als wäre das eine Oper. Eine wahnsinnige, extravagante, überkandidelte Oper mit super eleganten Bildern, mit so einem exquisiten Soundtrack, mit grandiosen Darstellern, aber trotzdem ist es noch ein richtig wüster Exploitation-Film. Also der hätte genauso gut vor 25 Jahre vorher von einem Roger Corman gemacht werden können, dann wäre das ein ganz anderer Film mit gleichem Inhalt. Ne, mit menschenfressenden Schweinen und so einem verkrüppelten Irren. Was da nicht alles passiert in diesem Film, das ist halt so wüst und wuchtig und eigentlich auch trashig wirklich. Deswegen ja auch Edeltrash. Aber es wird dir so verkauft, als wäre das hier einer der größten Filme aller Zeiten. Das ist eine total geile Kombo, die ich total mag an dem Film.
Ja, genau das ist es, womit ich ein kleines Problem habe. Also, ihr habt jetzt gerade schon erklärt, warum der Film hier überhaupt in diesem Format auftaucht, weil geht man ein bisschen tiefer in die Story rein und weiß dann eben, dass dieser entstellte Verger da Wildschweine dressiert hat, damit die Hannibal von den Füßen an auffressen. Und der eine, da gibt's dann eben, hier und da gibt's dann immer mal wieder unfassbar brutale Tode, die sich bei mir, ich finde nicht, dass die sich so ganz so gut in dieses Geschehen reinpassen, weil du hast vollkommen recht, das ist eigentlich eine Oper. So wie der Film inszeniert ist und auch so die ersten Minuten, man hat irgendwie das Gefühl, man ist da bestimmt bei einem Film, der auf Arte laufen könnte. Und dann kommt eben zwischendurch immer dieser Bruch, aber ich finde nicht, dass der, oder zumindest für mich ist er nicht ausgewogen genug, dass ich das irgendwie in diesem, in einem Gesamtbild oder in einem guten Gesamtbild wiederfindet, sondern es ist mehr dieses, ja, ein bisschen davon und dann kann ich dieses noch mit reinpacken, ach so, ja, eine Schießerei brauchen wir auch noch und ein paar mehr Tote. Ich habe meine Probleme damit, muss ich zugeben. Also ich fand ihn, glaube ich, ich finde ihn jetzt nicht viel besser als früher.
Wobei, ja, ich glaube aber, ja, Entschuldigung, Carlo.
Wobei die Schießerei ja eigentlich nur am Anfang ist und dann hast du ja nichts mehr weiter und dann baut er ja wirklich mehr so sich als Thriller auf. Groß Action gibt's dann ja eigentlich nicht mehr. Und natürlich halt mit dem reichlichen Schauwert und das verschmilzt ja alles in dieser hervorragenden Kulisse in Florenz und allgemein, also überhaupt das ganze Setting und die Musik von Hans Zimmer, der sich ja auch an der modernen Klassik bedient. Ich weiß nicht, das ist einfach, wie können wir es am besten beschreiben? Es ist schon ein wilder Ritt querbeet durch sämtliche Genremöglichkeiten und das, ja, also.
Das ist so ein bisschen wie Pommes rot-weiß mit Blattgold in dem Fünf-Sterne-Restaurant serviert. Ne? Ja, ja. Und das ist ja, das Geile. Ja. Das ist so im völlig falschen Ambiente. Es wird dir aber so serviert, als wäre es, als wärst du hier gerade im absoluten Luxus-Tempel der kulinarischen Genüsse und am Ende löffelt da einer sein Hirn selber aus. Und das finde ich gerade, das macht den Film total cool und einzigartig. Und ich glaube, das ist aber auch der Grund, warum er damals auch nicht so gut ankam. Auch, du sagst es ja, irgendwie für dich passt das nicht so. Und ich glaube, für die Leute, die damals A erwartet haben, das wird ein Der Schweigen der Lämmer nochmal, also eine Fortsetzung, die sich dem sehr angleicht, oder eben, das wird jetzt eine super teure, riesige Hollywood-Produktion bei Ridley Scott, der hat ja vorher Gladiator gemacht, der wurde ja auch mit Oscars zugeworfen, und dann kommt sowas, was im ersten Moment so aussieht, aber dich ja auch schon in den ersten Minuten eigentlich so ein bisschen auf den Boden holt, weil der Film beginnt ja mit dem Mason Verger ganz am Anfang, ne, da gibt diesen Kamerasuch, der super elegant ist, diese Musik, dieses ganze Setting. Und dann sitzt da eben Mason Verger und haut irgendwie so Sachen raus wie, oh, ich glaube, ich könnte jetzt einen Keks essen, was meinen Sie, Cordell? Ich glaube, das wird sie umbringen. Ne? Also das ist ja auch schon so kurios. Oder wie man dann auch erzählt ja auch, wie er zu dem geworden ist, was er ist. Ne? Dass Hannibal ihn gezwungen hat, quasi, als er ihn unter Poppers gesetzt hat, sich mit einer Glasscherbe das Gesicht zu zerschneiden, dass er die Hunde zu verfüttern. Das ist so ein wüster Schweinkram. Das passt da nicht rein und genau das ist irgendwie geil. Das weiß auch jeder Beteiligter. Das muss ja auch Ridley Scott gewusst haben, dass er hier einen richtig palpigen Genrefilm dreht. Und denkt sich, ja komm, den machen wir so elegant wie möglich.
Also ich muss meine, also erstmal muss ich dazu sagen, ich gebe euch vollkommen recht, der Film sieht absolut grandios aus. Ne? Also so was die effektmäßig da reingesetzt haben, die Kulissen, die Kamera, generell die komplette Ausstattung des Films ist ja wirklich, ist eine Augenweide. So, und ich glaube, du sagtest das, Carlo. Nee, Jacko, du sagtest das. Ich glaube auch, dass es eben dieser Mix so, entweder gefällt der einem oder er gefällt einem nicht. Ich glaube, wenn der auf 90 Minuten gewesen wäre, hätte ich den besser gefunden, weil sich das dann vielleicht alles ein bisschen dichter gedrängt hätte. Aber ich finde den mit seinen 131 Minuten, boah, da ist viel drin, wo ich sagen würde, wenn du das rausnehmen würdest, wäre das überhaupt gar kein Problem.
Möglich. Man hätte den vielleicht kompakter machen können, wobei er natürlich auch relativ nah am Buch ist. Also ja. er spart ja noch einige Sachen aus dem Buch aus. Leider auch das Ende, aber ich glaube, da kommen wir dann auch am Ende drauf zu sprechen.
Da müssen wir später nochmal separat drüber sprechen.
Ja. Das finde ich sehr schade, aber ansonsten ist der relativ nah am Buch, verändert nur gewisse Dinge. Also mich hat die Laufzeit dahingehend nicht gestört, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ich halt schön finde, dass er halt auch so verschwenderisch mit Sachen umgeht. Also so ein Gary Oldman. Du hast halt Gary Oldman, aber gibst dem die Rolle, wo man ihn A nicht erkennt und er auch mit seiner Stimme kaum arbeiten kann. Also da hättest du ja sonst mit hinsetzen können. Aber hey, wir haben Gary Oldman, weil wir können's. Das finde ich halt auch irgendwie. Das spricht ja auch dafür. Dieses Verschwenderische, dieser Luxus. So, hier, habt ihr ihn. Brauchen wir zwar nicht, aber wir haben ihn. Finde ich cool.
Ja, Wenn Ridley Scott ruft, kommen sie alle. Und was du auch hier an Anthony Hopkins merkst, Anthony Hopkins ist ja Schauspieler, du merkst, wenn er keinen Bock hat auf den Film.
Oh ja, ich sag mal Wolfman.
Ja. dann macht er eine Show, weil er weiß,
weil er sich langweilt.
Weil er sich langweilt.
Da macht er Caprio.
Ja, genau. Ja. Aber hier macht er auch eine Show, aber er hat Bock drauf.
Da hat er richtig Bock drauf.
Ja.
Naja.
Habt ihr jetzt im Zuge des Podcasts auch nochmal das Schwein der Lämmer geguckt?
Ja.
Na, also ich nicht, aber ich habe den auch schon sehr oft gesehen, von daher.
Also da finde ich schon, dass wir es sogar eigentlich mit einem anderen Hannibal Lecter zu tun haben, als noch in Schweigen der Lämmer.
Ist auch so, das ist tatsächlich so.
Na, und ich weiß nicht, woran es liegt. Habe ich es vielleicht Anthony Hopkins so in der Form nicht mehr abgekauft, dass er eben nicht mehr gefunden wird? Oder ist mir das einfach alles so ein bisschen zu krude, dass niemand ihn erkennt, wenn er ja als mehrfacher Massenmörder durchweg durch die Medien gehen würde? Also ich kann es nicht sagen, aber mir hat der Hannibal Lecter in Schweigen der Lämmer einfach viel, viel besser gefallen als der in Hannibal selbst.
Ja.
Vielleicht ist das auch einfach so ein kleines Problem, was ich mit dem Film persönlich habe.
Naja, passt sich ja der Rolle an, wie Hannibal auch im Buch ist, im dritten Band sozusagen. Die Roter Drache und Schweigen der Lämmer sind ja doch mehr psychologische Serienkiller-Geschichten. Die bleiben wegen auf dem Boden, ne, in der Hinsicht. Aber Hannibal ist ja tatsächlich so total wirr geschrieben und der Charakter Hannibal ist ja da auch völlig von der Rolle. Und ich denke, mit der Performance hat er sich nur daran orientiert.
Ja, es ist halt auch so, dass er in Roter Drache und Schweigender Lämmer er nun mal auch inhaftiert ist und eben ja mehr oder weniger eingesperrt ist und da sich auch anders verhält, sag ich mal, wie ein freier Wildbahn sich ein Raubtier vielleicht auch verhält und da einfach auch seine Gelüste etwas mehr ausleben kann. Unabhängig davon ist es natürlich so, dass generell Hannibal nicht so gut geschrieben ist, wie es das Schweigen der Lämmer war. Ganz klar, aber das sind noch andere Voraussetzungen, finde ich.
Ja. Jetzt bin ich mir dann gar nicht mehr sicher. Der Thomas Harris, hatte der das... Das hatte der irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre vorher veröffentlicht, glaube ich, Hannibal, ne?
Ja, der war zwar relativ kurz davor, ja.
Aber war das nicht sogar so, dass ihn da die Produzenten ihm denn nicht auch irgendwie gesagt haben, ey, schreib mal was, wir wollen noch mehr von dir veröffentlichen? War das nicht mehr so eine, ja, ich will schon fast sagen, wie so eine Art Auftragsarbeit?
Da weiß ich es nicht, bei Hannibal Rising war es definitiv so. Hier weiß ich es nicht.
Ich denke, der dritte Teil war geplant von vornherein.
Ah, okay. Na, okay. Also, ich bin mir da nicht mehr so ganz sicher. Bei Hannibal Rising weiß ich es nämlich auch, aber
99 kam der Roman raus.
Ja, zwei Jahre vorher also. Aber vielleicht sollten wir auch mal ein bisschen auf das eingehen, was ja eben auch so durch die Medien ging. Also der Härtegrad des Filmes. Der wurde ja hier ab 18 freigegeben. Damals gab es, glaube ich, noch auf DVD so eine verkrüppelte 16er-Fassung, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, die gab es auch noch, genau.
Das war auch eine komische Zeit, wo die damals wirklich noch so einfach jeden Film so gekürzte 16er-Fassung. Das war so für alle auch vollkommen in Ordnung, dass diese existiert.
Ja, das hat man ja Gott sei Dank eingestellt. Das war wirklich eine Unart in den 90er Jahren vor allem noch, ja.
Ich kann mich noch an die Blade-Fassung erinnern, wo einfach 16 Minuten fehlen.
Ich weiß nicht, ob ihr die 16er-Fassung von True Romance kennt.
Oh
die
ja.
Die ist auch super.
Und die von Buster Dawn ist auch gut.
Ja, genau. True Romance, der hört einfach 10 Minuten vor dem Finish auf. Kommt einfach der Abspann mit einem Shootout. Weiß nicht, was passiert, das ist keine immer.
Okay, das ist schön. Aber gut, wir sind jetzt vielleicht ein bisschen tiefer in der Filmmaterie. Wir haben bestimmt auch Filme gesehen, die um einiges heftiger waren. Aber jetzt, ich sag mal, für einen Hollywood-Mainstream Anfang der 2000er. Wie nehmt ihr da den Gewaltgrad wahr?
Ja, derbe, würde ich sagen. Ne? Es sind nicht viele Szenen. Aber wenn die dann drin sind, sind sie natürlich sehr explizit und halt ungewöhnlich drastisch. Es sind keine Wüsten-Splatter-Szenen, aber allein die Art und Weise, wie hier mit Gewalt umgegangen wird, auch in was für einem zynischen Kontext, ist halt sehr, sehr ungewöhnlich für eine große Hollywood-Produktion.
Mhm. Ja, also.
Oder ein gewisser Ekelfaktor einfach auch dabei. Nicht nur, dass da Leute erschossen werden oder wie auch immer, allein diese berühmte Gehirnszene. Also es gibt bestimmt viele Menschen, die konnten sich nicht mal vorstellen, dass sowas mal in einem Film gezeigt wird. Also die wirklich nur solche Hollywood-Filme gucken.
Ja, nee, also der Härtegrad war definitiv so eine neue Sphäre fürs Mainstream-Kino. Allerdings merkst du, Ridley Scott ist ja auch immer ein Mann der schnellen Schnitte. Und bei Hannibal kaschiert er doch ein bisschen dieses ganz explizite immer mit schnellen Schnitten oder Ausleuchtungen, ja, finde ich. Also du müsstest oder ihr müsstet mal bei Schnittberichte gucken. Da haben sie mal noch einen Vergleich gemacht mit den entfallenen Szenen und Setbildern. Der war noch um einiges härter angedacht, aber es wurde rausgelassen, ne? Auch was die Schweinefresssequenzen betrifft und so. Mhm. Also da war, glaube ich, noch mehr in Planung und dann haben sie es doch ein bisschen kaschiert in der Endfassung.
Ja, also schnelle Schnitte ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil ich empfand das auch, dass die Vorstellung, die dir geboten wird, die finde ich um einiges härter als das, was später gezeigt wird. Also wenn er sich das Gesicht abschneidet hier, der Gary Oldman beziehungsweise der Verger, das ist natürlich schon eine ekelhafte Vorstellung, ne? Aber so schnell, wie es geschnitten ist und Licht und Schatten und sowas, so richtig siehst du es ja dann auch nicht, ne? Und eben mit den Schweinen ist es ja ähnlich.
Habt ihr jemals die drei Staffeln der TV-Serie gesehen?
Ja.
Ja. Die ist ja meiner Meinung nach vom Härtegrad viel, viel brutaler als Hannibal.
Also, ja, aber es ist eine andere Zeit, ne? Ist eine andere Zeit jetzt heutzutage. Und da ist selbst der Mainstream ganz andere Dinge gewohnt. Inzwischen.
Ja, gut, die Serie, die ist ja auch etwas kunstvoller da drin, ne? Das darf man ja, glaube ich, auch dabei nicht vergessen, dass wir hier eben, ja, es ist, wie Jacko schon sagte, es ist ziemlich palpig, das Ganze.
Ja, ich bleib dabei, das ist für mich Exploitation-Kino. Halt versteckt in so einen edlen Hollywood-Blockbuster, aber nichts anderes ist das.
Ja. Glaubt ihr, am Ende des Tages ist es für euch zu viel Splatter da drin oder ist es ein bisschen zu heftig? Ich meine, gerade die Szene mit dem, wo der eine den Kopf aufgeschnitten kriegt und sein Gehirn dann selber serviert bekommt und das dann auch noch isst. Es ist ja schon sehr in die Länge gezogen. Das muss man ja auch nicht so lange unbedingt zeigen. Ja. Glaubt ihr, das ist einfach für den Mainstream zu viel? Oder?
Na, was ist zu viel? Aber ich finde, die Szene musst du so lange zeigen, weil die auch im Buch ja auch eine relativ bedeutsame Stelle einnimmt. Hm. Und ich finde, das ist auch eine sehr gute Szene, mal abgesehen vom Ekelfaktor. Ich finde auch Ray Liotta übrigens in dem Film super. Der hat ja auch mal so Filme, da denkst du dir, huppala, was war denn da schon wieder los? Hier ist der glänzend in dem Film. Also erstmal, wie, was für einen ekelhaften Wichser er da am Anfang spielt. Und man gönnt dem doch das. Also gerade dem gönnt man doch, wie er sich da vorher verhalten hat, dass er da sitzt wie so ein kleiner Bub und irgendwie sein eigenes Hirn auslöffelt und endlich mal höflich ist zu den Frauen.
Genau.
Also deswegen muss diese Szene auch so sein, wie sie ist.
Ja, und außerdem, ich sag's ja immer wieder auch in Bezug auf andere Filme, jetzt drehe ich einen Film, der Kannibalismus mit zur Hauptthematik hat. Warum zur Hölle muss ich dann immer alles kaschieren und nicht mal draufhalten? Ich meine, ich muss ja diese Thematik, das kann man auch visualisieren, meiner Meinung nach. Ja. Wer es halt nicht aushält, ja, der muss halt den Saal verlassen.
Ja, und wie gesagt, sie hätten andere Szenen auch noch anders drehen können.
Ja.
Also in der Szene, wo der Kommissar da im Prinzip ja aufgeschlitzt wird und ja grundsätzlich an seinen eigenen Därmen mehr oder weniger er wird aufgeknüpft, wird dann aus der Kapelle da geworfen, dann klatschen ja die Gedärme auf den Boden.
Ja.
Das wird so kurz gezeigt, das nimmt man ja auch nicht wirklich wahr. Also ja, man sieht, was da passiert.
So dunkel, dass man auch, das ist ja alles so ein bisschen im Schatten gehalten, das Ganze. Ne?
Ja, im Prinzip wird da jemand ausgeweidet, das hättest du doch ganz anders sagen können.
Außerdem ist immer also Augenzwinkern mit dabei, da unten sitzen japanische Touristen.
Stimmt.
Ja, also und auch die Hirnszene, wie Ray Liotta da spielt und der Dialog.
Ja.
Also da ist immer Augenzwinkern mit dabei. Es ist, wo du natürlich dann wieder diskutieren kannst, was glaube ich damals auch immer Diskussionspunkt war, Hannibal, die Figur, weil er ja eben eigentlich immer nur die Leute umbringt, die unsympathisch sind, die unhöflich sind, dass man da einfach zu viel Sympathie zum Bösewicht bekommt. Aber das ist ja gerade das Schöne dran. Das macht ja hier keine Schwarz-Weiß-Malerei, ne? Dieser Film. Das ist.
Ja, man möchte ja auch Hannibal irgendwie die Daumen drücken. Er ist ja nun mal auch der Star des Films. Und er hat ja auch irgendwas, immer Gewinnendes. Das Einzige, was ich habe das Ende schon angesprochen, dass sie das geändert haben, hätte man das im Original aus dem Buch drin gelassen. Hier wird er doch sehr, sehr ritterlich dargestellt am Ende.
Ja. Ist im Buch nicht so. Lass uns doch mal über das Ende beziehungsweise auch das fehlende Ende sprechen. Es ist ja so, im Film hat er ja noch eine kleine Rangelei mit Clarice. Sie kettet ihn ja mit Handschellen an sich selber in der Hoffnung, dass die Polizei kommt. Und als Hannibal die Option hat, sich selber oder Clarice die Hand abzuschneiden, ist es ja so, dass er sich selbst die Hand abschneidet. Und er kann fliehen und kann auch gerade so vor der Polizei flüchten, was man dann eben nicht mehr sieht. Hast du das Buch noch so richtig im Kopf, Jacko? Willst du das nochmal wiedergeben? Ich glaube, ich kriege es nur noch so halb hin. Das ist schon ein bisschen länger her bei mir.
Ja, bei mir auch. Aber das kriege ich schon noch grob hin. Also zumindest in die Richtung, wo es geht. Es ist tatsächlich so, dass im Buch Hannibal auch entkommt, allerdings Clarice Starling mit sich nimmt. Und dann ist der, ich glaube, das Ende, er ist dann untergetaucht wieder irgendwo in Europa, meine ich irgendwo anders, und hat an Clarice eine ähnliche, sage ich mal, Lobotomie durchgeführt, wie er es mit Ray Liotta gemacht hat. Und die ist dann ja so sehr willenlos und so ein bisschen sein kleines, ich will nicht sagen Haustier, weil er sich insgeheim ja verliebt in Clarice ist. Und das Ende ist halt, dass er mit ihr irgendwo untergetaucht lebt in so einer Art kruden Beziehung. War das so ungefähr, ne?
Ja.
Und das ist ziemlich böse. Und da wird ja nochmal deutlich, was für ein Monster er eigentlich ist. Ich meine, er liebt sie, er will ihr nicht wehtun. Aber im Film quasi schneidet er sich die Hand ab, damit er sie nicht verletzen muss. Und hier, schlimmer hätte sie kaum treffen können. Mhm. Im Buch, ne?
Ja, und hat, sie ist ja dann auch dem Kannibalismus nicht abgeneigt, so wie bei Dixon.
Ja, sie wird dann, glaube ich, auch gefüttert, ne?
Ja, genau.
Dem, was er so anschleppt.
Ja. Was auch noch ein wichtiger Punkt ist, was weggelassen worden ist, ist ja, Virger hat ja noch eine Schwester, die in Hannibal im Roman eine größere Rolle spielt, weil er sich ja auch immer sexuell an ihr vergangen hat. Ja? Und sie sich dann praktisch am Schluss, was im Film praktisch diese Wildschwein-Szene ist, wo er mit dem Rollstuhl reingekippt wird von seinem Butler. Im Film wird er ja anders umgebracht. Seine Schwester schiebt ihn ja, weil er ja so Moränen-Fan ist. Eine Moräne in den Hals.
Ja, stimmt.
Ja.
Genau, also diese Rolle der Schwester nimmt mehr oder weniger dieser Cordell so ein bisschen ein.
Ja.
Ein wenig, wobei.
Das Ende mit Starling finde ich, hätte ich geil gefunden, weil es eben diesen bittersüßen Nachgeschmack hat. Dass sie das jetzt mit der Schwester und der Moräne rausgelassen haben, kann ich im Kontext des Films verstehen. Das finde ich in Ordnung. Aber ich vermute einfach mal, dass die sich dachten, so ein böses Ende kann man nicht bringen. Oder aber, These, hat man vielleicht gehofft, noch eine Verfilmung mit Hannibal Lecter beziehungsweise Anthony Hopkins und eventuell auch Julianne Moore zu machen?
Auf alle Fälle. Ich glaube, das war die wahre Intention. Jodie Foster darf nicht sterben, beziehungsweise nicht als lobotomierte Kannibalenhaustier enden. Da muss noch was kommen. Das ist so meine Theorie. In der Hoffnung, davon noch einen Film machen zu können.
Hm. In der Serie taucht ja Virgers Schwester auf. Und leider sind sie ja bei Roter Drache dann stehen geblieben, weil die Serie nicht weiter produziert wurde. Es war ja noch Schweigen der Lämmer als Staffel geplant und Hannibal als Staffel geplant. Mich hätte echt interessiert, wie die Serie bei Hannibal dann ausgegangen wäre.
Ja, insgesamt war aber die Serie, das war schon eine ziemlich, ziemlich geile Serie. Also ich weiß noch, dass die hat mich wirklich gekriegt damals.
Ja.
Ja, die war sehr gut, auf alle Fälle. Wobei ich die dritte Staffel gar nicht fertig geguckt habe, muss ich gestehen, aus irgendwelchen Gründen. Aber die ersten beiden Staffeln fand ich super.
Ja, bei der dritten Staffel wurde ja auch, glaube ich, Roter Drache, ne?
Ja.
Und da ist es ja gut, man kennt es ja schon, ne? Wir hatten einmal den Blutmond und dann ein Jahr später nach Hannibal hatten wir ja dann auch noch das Remake, wo dann endlich Anthony Hopkins dann wieder dabei ist. Ne?
Ja.
Den habe ich mir übrigens im Zuge der Podcast-Aufzeichnung auch nochmal angeguckt. Und den finde ich ja wirklich gut, den Roten Drache.
Ja. Ja, der ist nicht schlecht. Wobei ich tatsächlich Hannibal dem vorziehe. Also von diesen Hopkins-Hannibal Lecter-Film ist der Rote Drache bei mir auch nur auf 3.
Ah, okay.
Aus dem einfachen Grund, der ist zwar wirklich gut gemacht und der ist auch sehr nah am Buch. Der ist ja näher am Buch als die Michael Mann-Verfilmung aus den 80ern. Auch da anderes Ende. Mir gefällt das von Roter Drache, also dem mit Hopkins, besser, weil näher am Buch. Aber ich finde, der Film, der ist so, dem fehlt gerade in der Inszenierung so das Besondere. Ne? Das Schweigen der Lämmer war geprägt von diesem Duell Anthony Hopkins und Jodie Foster und wie das halt auch dargestellt wurde, wie das eingefangen wurde. Dieser Film lebt wunderbar von der Regie von Ridley Scott, gepaart mit diesen wüsten Einfällen. Und Roter Drache ist einfach gut gemacht und so, ja, sag ich mal, massenkompatibel inszeniert. Also der hat so keine richtigen Ecken und Kanten. Obwohl es ein guter Film ist.
Mhm. Ja, trifft es eigentlich, ja.
Dem fehlt das Besondere, sagen wir es mal so.
Ja, also du kannst, das Erstaunliche finde ich ja, dass Hannibal, ich mag ihn nicht so gerne, aber man kann ihm nicht absprechen, dass man sich nicht in irgendeiner Art und Weise an den erinnert. Warum auch immer. Ich glaube, das Publikum, was eben nicht unbedingt diese expliziten Gewaltszenen kennt, wird sich daran erinnern. Man erinnert sich an die Inszenierung von Ridley Scott, wenn man da ein bisschen genauer hinguckt, was die Kulissen, Ausstattung, Settings, Kamerafahrten angeht. Wiederum andere erinnern sich eben an dieses, ja, schon fast pulphafte B-Movie, was dieser Film in sich trägt. Und ich glaube, man kann nicht sagen, dass Hannibal vergessenswert ist.
Ja, niemals. Also selbst wer den Film nicht gut findet, wird sich an den erinnern können. Vielleicht auch, weil er den Scheiß so scheiße findet, aber der bleibt einfach hängen. Der bleibt hängen. Das ist, und da greife ich mal vorweg, im Gegensatz zum anderen Film, den wir gleich besprechen, da bleibt nicht so viel hängen. Also nicht mal ansatzweise so viel wie bei Hannibal, unabhängig, wie man den findet.
Habt ihr da was zu Hannibal oder wollen wir ein kurzes Fazit machen und Punkte?
Eine meiner Lieblingsszenen in Hannibal ist noch die Opernszene, wo Inspektor Pazzi mit seiner Frau in der Oper sitzt und Hannibal sich zu ihm umdreht. Die Szene fand ich immer ganz grandios.
Ja, das stimmt. Also diese ganze Sequenz, muss man sagen, ist total klasse, die dann in dem Mord an Pazzi ja quasi dann gipfelt. Ne?
Wobei, da habe ich auch so ein bisschen das Problem, dass mir da Hannibal Lecter zumindest im Film ein bisschen zu sehr als Superheld dargestellt wird, weil er mir zu viel weiß. Also es gibt so eine Szene, wo man denken könnte, aha, Pazzi probiert was aus, aber das ergibt ja in der Welt von Pazzi und Hannibal Lecter durchaus Sinn. Und eigentlich hat ja Lecter nur eine ganz, ganz, ganz kleine Vermutung haben können und killt trotz alledem auf bestialische Art den Pazzi.
Ja, aber das ist halt, das macht die Figur ja auch so aus. Dieses fast schon übermenschliche Allwissen, das ist halt Dr. Superbrain, der weiß alles. Du kannst ihm, bist ihm nie voraus, weil er dir immer zwei Schritte voraus ist, weil der so um die Ecke denkt. Das ist so ein bisschen mystisch überhöht. Und auch das finde ich hier besser, als wenn man es dann in Hannibal Rising entmystifiziert, in vielerlei Hinsicht.
Oh ja. Mhm. Oh ja.
Und was ich auch sehr schön fand bei dieser ganzen Pazzi-Geschichte ist, kurz bevor er ihn ja quasi dann aufschlitzt, was er ihm da sagt, was war das? Ich muss Ihnen gestehen, dass ich ernsthaft darüber nachdenke, Ihre Frau zu verspeisen. Und dieser Blick dann zu ihm, großartig, ich liebe diese Szene.
Das war auch damals im Trailer irgendwie so ein ganz, ganz prominenter Satz, der da immer genannt worden ist.
Ja, und das bringt der Hopkins halt auch, dieses Grinsen, dieses Lächeln, was der da drauf hat. Und das ist genau das, was Hannibal ausmacht, also die Figur Hannibal. Dieses Bitterböse und dabei trotzdem noch so eloquent und höflich und irgendwie auch mit Spaß an der Sache. Das sieht man dem, das Funkeln in den Augen. Herrlich.
Ja, das stimmt. Carlo, dein Fazit zu Hannibal.
Ich war wieder voll dabei. Fand ihn fantastisch von der ersten bis zur letzten Minute. Kann ich drin versinken in den Bildern, in der Musik, in der Performance von Anthony Hopkins vor allem. Der ist irgendwie noch was Besonderes, war damals was Besonderes. Also ich gebe den auf jeden Fall nach wie vor 8 von 10 gefräßigen Wildschweinen.
Okay, Jacob, wie ist bei dir?
ich habe jetzt, habe ich ja vorhin schon gesagt, ich finde, der hat über die Jahre bei mir eher noch gewonnen als verloren. Ich fand ihn damals gut, nicht überragend. Überragend finde ich ihn immer noch nicht. Aber auch mit, sag ich mal, einem höherem Anspruch, den man inzwischen auch an gewisse Filme hat, einfach weil man noch so viel gesehen hat, finde ich, das ist immer noch ein sehr sehenswerter Film. Ich schätze den wirklich sehr. Er ist nicht frei von Fehlern. Es ist auch kein neuer Schweigen der Lämmer. Der hat auch Kritikpunkte, die man zulassen muss. Für mich persönlich ist das auch ganz klar die Besetzung Julianne Moore. Wie gesagt, ich mag Julianne Moore sehr. Hier, finde ich, passt sie nicht wirklich. Die Rolle auch von Clarice Starling ist hier nicht so gut ausgearbeitet. Der Film könnte vielleicht auch hier und da ein bisschen zackiger sein, aber alles andere, der ist so toll inszeniert. Anthony Hopkins macht das so super und der bleibt einfach auch im Kopf. Ja, gucke ich mir irgendwie dann gerne an. Von mir bekommt der 7 von 10 handgeschnitzten Gesichtskarpaccios.
Ich habe jetzt fast schon überlegt, ob ich den Film nach dem Gespräch ein bisschen aufwerten soll. Ihr macht ihn mir Ihr macht ihn mir schmackhafter.
Schmackhaft finde ich auch schön im Zusammenhang mit Hannibal.
Gut, ne? Gut, ne? Habe ich lange darauf gewartet, auf dieses Wortspiel. nein, also ich verstehe das alles. Ich finde, dass sich hinter Hannibal eigentlich ein sehr, sehr guter Film verstecken könnte. Mir persönlich gefällt dieser krude Mix nicht so wirklich. Ich weiß nicht, ob ich was anderes erwartet hätte. Ich muss aber dazu sagen, dass ich das dem Film nicht vorwerfen kann. Also ich kann ja nicht sagen, nur weil es mir persönlich nicht zusagt, dass es dadurch ein schlechter Film ist. Ich glaube, das ist... Ich finde super, was er sagt. Ich verstehe auch alles dahinter und finde es auch cool, dass ihr ihn so positiv auffasst. Für mich war es jetzt... Ja, es ist... Mit einer guten Ausstattung, gute Effekte, teilweise gutes Schauspiel. Ich gebe ihm 5,5, würde ihm gerne mehr geben und vielleicht kriegt er bei der nächsten Sichtung mit euren Argumenten, mit euren Sachen darüber, vielleicht kriegt er dann auch tatsächlich mehr.
Ja, mein Gott, aber wie gesagt, ich kann auch verstehen, wenn man dem nicht so viel abgewinnen kann. Ja, der ist halt diskutabel.
Ja. Ich bin gespannt, weil ich glaube, der nächste Film, der nicht direkt danach folgte. Danach hatten wir noch Roter Drache. Aber im Jahr 2007 oder kurz davor wurde Thomas Harris, der Autor, nochmal beauftragt, ein neues Buch zu schreiben, weil die ganzen Filmproduzenten heiß darauf waren, noch eine Geschichte mit Hannibal Lecter zu verfilmen. Und man kam auf die glorreiche Idee, keine Fortsetzung zu Hannibal zu schreiben, sondern eine Vorgeschichte. Denn wir reden jetzt über Hannibal Rising. Wie gesagt, inszeniert 2007 von Peter Weber, von dem ich vorher auch noch nie was gehört habe. Ich glaube, über den Film werden wir uns da ziemlich einig sein. Aber bevor das passiert, einmal bitte die Inhaltsangabe, Carlo.
Ja. Also, Schauplatz ist Litauen im Zweiten Weltkrieg. Der junge Hannibal Lecter bekommt die Schrecken des Krieges zu spüren, als Soldaten seine Eltern ermorden und seine Schwester töten und danach grausam verspeisen. Die dadurch entstandenen psychischen Narben verheilen nie, denn Hannibal beschließt, seine Familie grauenvoll zu rächen und wird fortan zu einem der gefürchtesten Serienkiller aller Zeiten.
Okay. Jacko, jetzt darfst du mal anfangen. Wann hast du Hannibal Rising das erste Mal gesehen und wie wirkt er damals auf dich?
Also ich weiß noch genau, wann ich ihn gesehen habe. Das war, ich glaube, noch vor offiziellen deutschen Kinostart, denn das war Überraschung auch so eine illegale Raubkopie. Ich weiß noch genau, wann das war. Da haben wir nämlich einen Kumpel besucht, der damals in Heidelberg gewohnt hat. Und da waren wir dann irgendwie abends feiern und kamen dann in den frühen Morgenstunden irgendwie zurück und alle waren irgendwie noch aufgedreht und dann dachte man, wir schmeißen jetzt mal irgendwas rein. Er meinte, oh, ich habe Hannibal Rising hier. Und dachte man, ja, super, ne? Der läuft ja jetzt erst im Kino, mach mal an. Wir haben von dem Film nicht so wahnsinnig viel mitbekommen, weil der lief halt so nebenbei, ab und zu hat man mal hochgeguckt, wenn irgendwas passiert ist. Aber ich weiß halt auch, das, was ich gesehen habe, hat mich auch sehr so, dass so gut scheint der nicht zu sein. Blieb dann auch nicht so viel in Erinnerung. Und ich habe den auch dann jahrelang mehr oder weniger ignoriert, weil alles, was dann so auch an Feedback kam, war ja auch wenig erbaulich. Und wann war das wohl? Vor 7, 8 Jahren oder so, habe ich dann mal, als ich mir bei einem großen Online-Händler in Österreich ein paar Filme bestellt habe, war die Blu-ray, die unrated Blu-ray, war da, glaube ich, für 5 oder 6 Euro. Und dann dachte ich mir, ach komm, den packst du jetzt auch noch mit ins Paket, guckst du den nochmal an, hast die Sammlung komplett. Mal schauen, wie der so ist. Hab mir dann nochmal richtig eingeguckt und Also ganz ehrlich, bei diesem Chill-Out damals hatte ich schon, obwohl ich nur mit einem halben Auge geguckt habe, genau den gleichen Eindruck hatte ich jetzt, nur es war noch langweiliger, weil ich mich mit niemandem unterhalten konnte nebenbei. Es war furchtbar. Und jetzt habe ich in dem Zuge des Podcasts halt das dritte Mal gesehen. Ja, hat sich nicht so viel geändert, muss ich sagen. Also stockbesoffen gucken macht ja deutlich mehr Spaß mit mehreren Leuten, wenn man nicht die ganze Zeit hinguckt.
Carlo, wie war's bei dir? Warst du nüchtern oder?
Ja, ich war nüchtern im Kino gesessen. Haben im Kino gesehen. Ja, fanden da relativ mäßig. Und dann habe ich mir irgendwann auch mal die Unrated gekauft auf Blu-ray. Ich habe den dann damals auf DVD, da kam ja auch schon die Unrated raus, da habe ich ihn ausgelassen und dann irgendwann lag der mal auf dem Krabbeltisch. Und da habe ich ihn dann mitgenommen, da habe ich ihn dann nochmal geguckt, fand ihn auch nicht so berauschend wieder und jetzt eben für den Podcast nochmal. Und dieses Mal, muss ich ehrlich sagen, fand ich den nochmal richtig schlechter als früher.
Ja. Ich wollte den unbedingt damals im Kino sehen. Und als man dann auch so die ersten Trailer gesehen hat und es da dann auch schon wieder aus der Presse hieß, der ist ähnlich blutig wie Hannibal, habe ich mir doch einiges davon versprochen und hab's warum auch immer nicht ins Kino geschafft. Also, und ich bin froh drüber. Wir hätten das dann, glaube ich, auf DVD aus der Videothek mal dann gekauft, auch die Unrated. Und ich war damals relativ unterwältigt davon und hatte jetzt aber auch, als ich dann drüber nachgedacht habe, was passiert denn in dem Film, konnte mich so gut wie an nichts mehr, also es war gänzlich weg und deswegen war jetzt fast die Sichtung jetzt für den Podcast fast wie neu oder wie eine Erstsichtung. Ja, der Film hat deutlich mehr Probleme, als dass er positive
Dinge hat. Ja, das fängt ja schon damit an, wie du schon sagst, da bleibt nichts hängen und für mich war es auch. Ja, also die erste Sichtung lassen wir mal wegfallen, weil die war ja wirklich so ein bisschen nebulös. Aber ich habe ihn ja schon mal danach wirklich gesehen. Ich habe damals auch die Movie Break Kritik geschrieben, 2014 oder 2015, wann das war. Und trotzdem konnte ich mich bis gestern, wo ich den geguckt habe, an minimale Eckdaten noch erinnern, aber an mehr nicht. Und das spricht ja auch dafür, dass da nichts hängen bleibt an diesem Film. Ich verstehe es jetzt auch, wo ich ihn nochmal gesehen habe. Denn da hat auch nichts, was sich bei dir einbrennt. Und wenn, ist es negativ behaftet.
Bevor wir in den Film reingehen, Budget 50 Millionen. Box Office, er hat in den USA genau 27,7 Millionen Dollar eingespielt.
Boah, das ist ja.
Und insgesamt weltweit hat er dann nochmal so um die 55 eingespielt, was so circa 83 Millionen Dollar Box Office mit einspielt. Es wurde aber auch schon von den Produzenten bestätigt, das Ding war trotz alledem eigentlich ein reines Minusgeschäft, weil durch die Marketingkosten und, konnte nicht mehr alles eingespielt werden. Also wirklich finanziell gesehen relativer Bullshit. Und die Kritiken über den Film waren ja auch überwiegend negativ. Also die wenigsten hatten irgendwelche guten Wörter dafür. Und es kann natürlich auch damit zusammenhängen, wie ich gerade erzählt habe, dass Thomas Harris im Endeffekt gezwungen worden ist, noch ein Buch zu schreiben, hat sich dann eben dafür entschieden, ein Prequel zu schreiben. Und ich glaube, das war die beschissenste Idee, was Thomas Harris hätte haben können.
Absolut. Das heißt gezwungen. Er hätte es ja nicht machen müssen. Ich glaube, es war so, dass die Rechte für eine weitere Verfilmung bei dem Dino De Laurentiis lagen oder so. Und er dann Harris mehr oder weniger gesagt hat, du, wenn du das nicht machst, macht's halt wer anders. Und der wollte sich, glaube ich, nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Thomas Harris hat deswegen dieses Buch noch geschrieben. An seiner Stelle hätte ich auch gesagt, komm, dann mach doch irgendwas damit, mir doch egal. Ihr Rechte habt da sowieso. Dann, weil so hätte er hinterher noch sagen können, also ich habe damit nichts zu tun.
Ja.
So, ja, hast du das selber zu verantworten, ne? Den Mist.
Ja. Also ich glaube, für mich ist einfach ein ganz, ganz Riesenproblem, was dieser Film, was den einfach definiert. Es wird mir alles genommen, und dazu noch scheiße erklärt, was Hannibal Lecter ausmacht.
Genau das ist es ja. Ich habe ja schon von Entmystifizieren gesprochen. Die Figur Hannibal war ja auch so spannend, weil man gar nicht wusste, was treibt diesen Menschen eigentlich an? Warum ist der so, wie der ist? Dieses Monster, diese hochintelligente Bestie im Prinzip. Und hier wird dir das ja anhand eines Traumas mehr oder weniger versucht zu erklären. was die Figur so ein bisschen kaputt macht. Und was ich ganz entscheidend finde, ich erkenne die Figur Hannibal, wie wir sie halt später kennengelernt haben, erkenne ich nicht in dieser Person wieder, wie sie mir hier gezeigt wird. Wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Also das könnte auch ein ganz anderer Film sein, der nicht Hannibal heißt. Und da würden vielleicht ein paar Leute auffallen, ach, das ist ja auch ein Kannibale, könnte ja Hannibal Lecter sein. Aber ansonsten findet man gar keine Parallelen zu den späteren Sachen.
Nee. Zumal das Kapitel der Vorgeschichte ja schon im Hannibal-Roman, glaube ich, etwas an Seiten eingenommen hatte, soweit ich mich entsinne.
Und das weiß ich nicht
das
mehr.
Eigentlich gereicht hätte. Ich meine, dass da auch schon die Geschichte da mit seiner Schwester erklärt wurde irgendwie oder nicht ganz explizit, dass es noch etwas mystisch blieb, aber hab's auch nicht mehr ganz im Kopf. Naja, jedenfalls Hannibal Rising, ja. Ich fand ihn aufwendig produziert. Das muss man ihm lassen. Also man sieht schon sein Budget. Und der Rest ist aber völlig für die Tonne, weil auch der gesamte Cast diesmal so furchtbar agiert. Und wenn natürlich jemand versucht, Anthony Hopkins nachzueifern in seiner Paraderolle, kann das ja nur schief gehen. Und ich fand auch da Hannibal richtig, richtig unsympathisch. Also das war eine Figur, dem wollte ich gar nicht mal weiter zuschauen. Da ging jegliche Faszination flöten in Hannibal Rising.
Ich glaube, also er wird ja gespielt von Gaspar Ulliel, wenn so ausgesprochen wird. Ich und Namen, weißt du? Ich glaube, hinter diesem Typen versteckt sich ein guter Schauspieler. Ich glaube, der kann's. Aber der hat natürlich auch einen Zustand von Drehbuch dahingeworfen bekommen. Und wenn die Regieanweisung, und das ist meine Vermutung, einfach nur lautet, ja, guck von unten nach oben.
genau. Dann, der typische Psychopathenblick. Genau.
Dann kann ich auch einfach nichts damit machen, weil
der
Film bietet, ich glaube, es gibt ein paar interessante Aspekte, die ich durchaus gut gefunden hätte, wenn sie aufgegriffen worden wären.
Die wären?
Ich finde es zum Beispiel spannend, dass ja zum Schluss rauskommt, dass er eben auch selbst seine Schwester mitgegessen hat. Ach so, hat.
Ja.
Hätte man durchaus was machen können. Anstelle dessen darf er dann einfach den anderen umbringen und einmal kurz schreien. Ja. Oder vielleicht aber auch sich mit dem Gedanken auseinandersetzen. Vielleicht nochmal zur Info, es ist ja so, dass während des Krieges dann da diese vier oder fünf Soldaten dann da hinkommen und als die Hütte eingeschneit ist, sehen sie sich ja gezwungen, die kranke Misha, also die Schwester von Hannibal, zu töten und dann zu essen, um zu überleben. Und ich hätte es eigentlich als interessanten Punkt gesehen, und das hätte dem Film auch besser zugestanden, wenn er ambivalenter gewesen wäre. Sich also damit auseinanderzusetzen, haben die vielleicht so agiert, wie auch Menschen agieren würden in solchen Situationen?
Ja, stimmt.
Und wenn ich jetzt diese ganzen Figuren der Soldaten nicht so dargestellt hätte, wie sie dargestellt worden sind. Also, die kehren ja alle in ihr normales Leben zurück, aber eigentlich sind auch noch alles Mädchenhändler und Kinderschänder und sie sind ja nicht nur böse, weil es böse Soldaten waren, sondern sie sind auch noch böse, weil sie danach nur noch Böses tun. Und das legitimiert, jeden einzelnen davon auf bestialische Art und Weise umzubringen und das Publikum sitzt und sagt, juhe, juhe. Wenn ich jetzt das Ding aber so konzipiert hätte, dass ich auch Hannibal damit hätte auseinandersetzen müssen, um zu sagen, ja, die haben jetzt Familie, ist es in irgendeiner Art und Weise, also versteht mich nicht falsch, ich würde es jetzt nicht legitimieren, aber ist es auf irgendeine absurde Art und Weise vielleicht legitim gewesen, was sie getan haben, oder zumindest nachvollziehbar?
Genau, die haben getan, was sie getan mussten, um nicht zu verhungern.
Ja. Und dann hätte da so ein toller Thriller oder auch ein Charakterdrama draus werden kommen können, wo vielleicht dieser Gaspard Ulliel auch gut gepasst hätte.
Ja.
Was also, die Macher sich aber überlegt haben, war, nee, wir machen daraus ein Rap and Revenge.
Ja.
Und das macht den Film so scheiße.
Ja, vor allem, weil die Soldaten ja wirklich, wirklich nur als massiv, das massive Böse dargestellt werden.
Genau.
Wenn das Soldaten gewesen wären, die in ihrer völligen Verzweiflung in einem tiefen Winter im Zweiten Weltkrieg nichts mehr anders wissen, als dass wir schnappen uns jetzt das kleine Mädchen und essen es, damit wir überleben. Aber sie ja eigentlich im Kern ganz normale Soldatenmenschen sind, dann wäre das alles viel, viel interessanter gewesen. Aber die sind ja schon so einmarschiert als die Oberwiderlinge von der SS, kannst du sagen, ne? Sämtliche normal fehlende Züge eines Menschen, also wenn du es dann wirklich mal übrigens auf die realistische Ebene runtergebrochen hättest, wäre das wirklich, hast du völlig recht, wäre es richtig interessant gewesen.
Also da versteckt sich irgendwo in diesem Buch, da versteckt sich eine coole Geschichte und da versteckt sich auch etwas, was mir die Figur Hannibal auch wirklich hätte besser nahebringen können. Oder vielleicht auch eben, er muss sich damit auseinandersetzen. Er studiert deswegen eventuell die Psyche der Menschen, um das nachzuvollziehen. Deswegen wird er Psychologe. Oder sonst irgendwas. Oder mir fallen jetzt auf Anhieb so viel bessere Möglichkeiten, an diesen Film zu machen, als dieser Film eigentlich geworden ist. Und das ist traurig.
Mhm. Es ist wirklich ein total stumpfer Rachefilm. Und der eben auch wirklich dir nicht die Figur Hannibal, die man später sieht, in irgendeiner Form näher bringt. Außer das Kannibalismus-Thema, dass das wohl für ihn irgendeine Bedeutung halt gehabt hat. Alles andere spielt überhaupt keine Rolle. Und es ist auch ja. Dieses Abarbeiten, ne? Der ist dann halt irgendwann bei seiner Tante, mehr oder weniger, in Frankreich. Und dann geht es nur darum, einen nach dem anderen aufzuspüren und umzubringen. Und das geht dann auch wieder über 130 Minuten, glaube ich, oder noch länger, ich weiß es gar nicht mehr.
Ja.
Und das ist auch zudem noch so stumpf und langweilig gemacht, der schlafen echt beinahe die Füße. Also das bei dem Film, wo es eigentlich darum geht, dass jemand nacheinander Leute auf ziemlich brutale Weise dahinrafft, da könnte man ja meinen, dass der zumindest über Schauwerte oder über irgendwas dich so ein bisschen bei der Stange hält. Selbst das passiert ja überhaupt nicht.
Aber das ist ja das Spannende, dass eigentlich es soll thematisiert werden, warum sich Hannibal eben dazu entscheidet, Kannibale zu sein. Aber ich weiß nicht, vielleicht habe ich es verpasst. Vielleicht bin ich dabei eingeschlafen oder so. Aber warum er das jetzt ganz genau tut, das wurde mir jetzt nicht klar. So, er hat ja eigentlich nur gesagt, er isst Teile von denen, weil sie offenkundig seine Schwester gegessen haben. Und das soll es jetzt sein?
Ja, vor allem, damit bestraft man sich doch fast noch mal ein bisschen mehr selber als die, oder? Weil die sind tot. Ob die jetzt noch angeknabbert werden, ist dir, glaube ich, herzlich egal. Ne? Du musst ja dann damit rumlaufen, dass du Menschen gefressen hast. Also mit diesem Knacks, sage ich mal, habe ich auch nicht verstanden. Das macht wirklich überhaupt keinen Sinn.
Ja, also kommt nicht raus, wirklich, was da Hannibal dazu bewegt, eben Menschen zu essen. Das ist echt.
Vielleicht sollte es ja damit begründet werden, was Kühne ja auch schon sagt, gegen Ende wird ihm ja gesagt, dass er auch unwissentlich quasi die Fleischbrühe, in der seine Schwester gekocht wurde, zu sich genommen hat. Vielleicht soll das heißen, damals ist er schon unbewusst auf den Geschmack gekommen. Aber wenn, ist das A, ziemlich doof und B, ist es nicht so, dass der Film das auch nochmal unterstreicht, diese These. Ne? Also das wäre ja vielleicht noch, ist auf den Geschmack gekommen, quasi mit der Muttermilch, wurde ihm dann schon die Menschenbrühe eingeflößt. Ja, völlig absurd ist.
Ja.
Und auch so andere Dinge, die so offenkundig gar nicht in das ganze Konstrukt Hannibal Lecter passen. So, er ist von Anfang an dieser Hauptverdächtiger. So. Und erstmal, das hinterfragt auch keiner mehr in der Zukunft. So, der hat dann alle umgebracht und damit ist es aber auch vorbei. So, niemand hinterfragt mehr, wer ist er denn oder könnte er es sein? Und nirgendwo wird das registriert oder aufgeschrieben bei der Polizei, dass jemand namens Hannibal Lecter voraussichtlich 5 Leute umgebracht hat. Und er wird dann renommierter Psychiater und. Also das ist doch totaler Quatsch.
Naja, in Frankreich, da geht das schon. Die sind da nicht so korrekt wie in Deutschland. Nein, das ist natürlich völliger Humbug.
Das macht mich eben sauer. Also mich stören Filme, die mich für blöd verkaufen wollen. Und wenn ich eben Filme wie Roter Drache, Schweigen der Lämmer und Hannibal gesehen habe, ist es einfach komplett unlogisch und passt überhaupt nicht zu dem, was ich jetzt bei Hannibal Rising sehe. Und dann will mich der Film verarschen und das macht mich sauer.
Ja, der hätte einfach viel besser auch die Brücke zu den späteren Filmen in irgendeiner Form schlagen müssen. Also auch vielleicht noch viel mehr Anspielung auf das, was wir aus späteren Filmen kennen oder auf die Figur, das meine ich ja eben. Das hätte ja eine x-beliebige Figur im Prinzip sein können. So wahllos wirkt das hier und so unüberlegt teilweise. Und man findet überhaupt keine Ansatzpunkte, also ein cleverer Film hätte ja in irgendeiner Form etwas, diese kleine Easter Eggs vielleicht reingepackt, wo man sieht, ach ja, weil wir sind ja in Schweigender Lämmer oder in Hannibal auf das und das und das, darauf spielt der Film jetzt an. Nö, es gibt's gar nichts. Außer vielleicht die Maske. Also
die Maske ist das Schlimmste.
Ja,
die Maske ist das absolut Schlimmste, weil er bekommt diese Maske ja aufgesetzt, weil er niemanden beißen soll. Das ist ja nicht seine Maske. Es ist ja nicht so, dass jemand sagt so, haha, ja, ich verstecke mich hinter dieser Maske und dann bin ich ne, der Superbösewicht. Er bekommt sie von den Bundesbeamten aufgesetzt. Ja. Was soll denn die Scheiße, als er sich da mit diesem Mundschutz dann dahin stellt?
Ja, das ist einfach nur, um dieses Visual nochmal zu haben, was überhaupt keinen Sinn macht.
Ja, das ist
ja. Dieser ganze Bezug zu der japanischen Mythologie und so, das ist alles so gezwungen und irgendwie den Hahn herbeigezogen und es macht auch keinen Sinn. Und was mich auch sehr übel aufstößt, sind generell die gesamten Darsteller in diesem Film, ihre Leistung, ich finde die auch so unglaublich blass und uninteressant. Auch dieser Dominic West, der den Ermittler spielt.
Oh Gott.
Also allein diese Besetzung, ich meine, der kann ja machen, was er will, aber der ist so uninteressant, dieser Typ, in so einer wichtigen Rolle eigentlich.
Ja.
Und der Rhys Ifans, den kennt man ja eher auch als entweder aus Komödien oder als den super schrägen Sidekick irgendwo. Und der spielt ja dieses Oberhaupt der menschenfressenden Nazi-Schergen. Finde ich auch total fehlbesetzt in dieser Rolle. Und der ist auch so am Overacten, was er immer macht. Und hier ist es halt total scheiße, es passt halt nicht rein. Dazu der überforderte Hauptdarsteller in der Rolle des Hannibal. Ach, das ist alles so daneben besetzt.
Ja. Tut mir leid. Und fehlinszeniert. Und die Kombo, die macht's dann halt gar noch nieder. Und da helfen mir auch nicht ein paar visuelle Feinschliffe. Der ist, also ich habe mir, wie schon gesagt, damals im Kino nicht so ganz so schlimm wahrgenommen, aber jetzt eben für die Podcast-Sichtung fand ich, also ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig.
Ja, ja, und weil auch Szenen, die so bedrohlich wirken sollen. Also da gibt's ja das, wo der Guillaume Canet, also unser Hannibal, da mit blutbeflecktem Gesicht steht und seinem Widersacher dann ein Männlein steht im Walde vorsingt und dabei die Fresse verzieht, als hätte er gerade irgendwie eine Gesichts-OP gehabt oder sowas. Das ist so eine alberne Szene. Und die wirkt halt komplett gegensätzlich zu dem, was sie eigentlich sein soll.
Ja. Ich fand es so spannend, dass ich noch dachte, als ich jetzt den Film nochmal geguckt habe, ich habe die ganze Zeit gedacht, dass das Ding härter ist. Und ich habe mir auch die Unrated angesehen. Ich habe es extra nochmal überprüft, weil ich die ganze Zeit dachte, hä? Die Szene war doch ein bisschen anders oder das war doch um einiges härter. Also ich hatte den vom Gedankengut her, hatte ich den als durchaus härter in Erinnerung. Und nehmen wir jetzt mal an, die haben das alles gewusst und wussten, ja, wir kriegen die Story nicht gut hin, ja, das ist alles Käse. Wir entscheiden uns jetzt dafür, einen ganz einfachen, stupiden Rape and Revenge zu machen. Es gibt Leute, die mögen dieses Genre. Warum gehen sie da nicht vollkommen steil und machen es dann aber auch so wie ein I Spit on Your Grave Remake, wo ich dann wirklich Todessequenzen habe, die jenseits von Gut und Böse sind. Aber ganz ehrlich, bis auf zwei Szenen fand ich den richtig, richtig harmlos.
Ja, die hätten auch durchaus deftiger sein. Übrigens ist es ja kein Rape and Revenge, wenn es ist ein Eat and Revenge, weil geraped wird hier keiner.
Ja.
Ja, aber du hast recht. Also es gibt, ja, welche Szene war denn jetzt besonders deftig? Also ich finde auch.
Ich fand die cool mit dem dicken Metzger, den er da irgendwie mehrfach aufschlitzt und sowas. Das fand ich okay.
Ja, aber da fehlen wirklich auch nochmal diese Wow-Effekte einfach, ne? Was du auch schon sagst. Wenn ich schon nichts habe, dann sorge ich wenigstens dafür, dass ich in diesen Momenten da die Aufmerksamkeit des Publikums habe. Und wenn es durch einen billigen Schock, durch einen billigen Splatter-Effekt ist, aber ja, da hätte man auch deutlich drastischer sein können. Müssen sogar.
Ja.
Wie hat dir die Gewalt zugesagt, Carlo?
Du merkst, dass sie da auch sehr auf Distanz gehen. Die Enthauptung vom Metzger mit dem Samurai-Schwert siehst du ja nur aus der Ferne.
Ja.
Zum Beispiel, und wenn er den oberbösen Soldaten da am Schluss aus dem Gesicht das Stück Fleisch rausbeißt, ist das ja auch sehr, sehr verdeckt. Ja? Also, ich glaube, die wollten gar nicht so auf die Härte da raus abzielen. Die wollten ja wirklich tatsächlich so ein Hannibal Vorgeschichten-Ding da machen, auf feinste Art und Weise. Aber es ist halt, wie wir jetzt ja schon festgestellt haben, gescheitert an vielen Dingen der Inszenierung und von der Geschichte her. Gut, also ob ich da jetzt mehr Schauwert hätte reinpacken müssen, um den Film dann noch ein wenig aufzuwerten, ja. Aber das insgesamt hätte es den ja natürlich da auch nicht besser gemacht. Also es ist.
Also ich hab die ganze Zeit bei der Sichtung gedacht, dass die Szene mit dem Tau und dem Pferd, dass da um einiges mehr zu sehen ist, wo der den einen an den Baum lehnt, ein Tau um den wickelt und dann ein Pferd losschickt, da wo sich dann das Tau immer enger um den Hals beziehungsweise um den Körper des Marodeurs dann da wickelt und spannt. Und ich hatte immer im Kopf, dass das Ding, ich habe direkt auf Schnittberichte geguckt, ich sag, die war doch länger, da habe ich doch viel mehr gesehen und habe erschreckenderweise festgestellt, das hat scheinbar nur in meinem Kopf stattgefunden. Das war ja gar nichts.
Witzig, weil genau das habe ich nämlich auch gedacht. Und ich habe dann vielleicht überlegt, ich habe den ja damals in so einer, sag ich mal, nicht ganz legalen Version gesehen. Und an demselben Abend haben wir übrigens auch The Texas Chainsaw Massacre The Beginning gesehen. Und der war ja auch, als wir ihn da gesehen haben, war das die wirklich ungeschnittene Fassung, die ja später dann nicht mehr so einfach zu bekommen war. Also da, wo auch diese Szene drin ist, wo ein Typ dann die Beine abgesägt werden, wo da voll drauf gehalten wird die ganze Zeit. Die war da auch drin. Da dachte ich mir, okay, vielleicht war das von Hannibal, was ich da damals gesehen habe, so um halb schlimmer, vielleicht auch so eine super unrated Fassung, die später dann verschwunden ist. Aber wenn du jetzt sagst, das ist tatsächlich so, das war diese ganze Szene, ja, hatte das genau das Gleiche. Ich dachte auch, diese Szene wäre länger und härter gewesen.
Sozusagen der 8mm-Effekt.
Der Scarface-Kettensägen-Effekt.
Oder ne? Der, ja.
Ja, genau.
Ja, hat mich auf jeden Fall ziemlich aufgeregt, das Ganze. Und auch hier ist er ja schon wieder so ein bisschen wie so ein Superheld. Ihm kann ja auch nichts passieren. Und da passieren ja dann auch immer Dinge, wenn sie ihn gerade geschnappt haben, die ihn da rausholen und so. Also, es ist ärgerlich, finde ich, weil ich glaube, da versteckt sich eine nette Idee hinter, wenn du es einfach von Anfang an anders geschrieben hättest.
Ja, aber das Problem ist wahrscheinlich die ganze Entstehungsgeschichte. Wie gesagt, es wurde gemacht, weil es gemacht werden muss.
Ja.
Und Thomas Harris hat sich gesagt, bevor da jemand anders beigeht, mache ich das lieber selber. Aber ihm hat ja wahrscheinlich auch eigentlich die Inspiration wirklich gefehlt, um so eine Vorgeschichte zu erzählen. Vielleicht wollte er auch nie so eine Vorgeschichte erzählen. Hm. Und das merkt man diesem Ding einfach an. Der ist uninspiriert. Der wirkt auch so, ja, einfach wie ein notwendiges Übel und nicht, weil jemand das machen wollte.
Ja, also da hast du völlig recht. Das merkst du in jeder Minute, jeder Sekunde von dem Film. Das ist eine Sache, die des Geldes wegen schnell heruntergekurbelt wurde und aber halt nicht den nötigen Erfolg erzielt hat. Und seitdem ist ja das Thema praktisch vom Tisch, was Hannibal betrifft, jedenfalls im Kino. Die Serie kam ja dann noch, aber es ist ja relativ ruhig.
Gut, ja. Aber die Frage ist, was will man denn jetzt noch machen? Man hat jetzt, man hat jetzt Hannibal Lecter durchexerziert, von vorne bis hinten. Man hat auch schon Manhunter geremaked. Man hat jetzt das Prequel gemacht. Wie gesagt, man könnte rein theoretisch Clarice Starling noch zurückholen, weil man im Hannibal halt nicht gesehen hat oder weil man sie da ein bisschen geschont hat. Aber ich glaube, damit...
Hey, stopp mal. Mir fällt gerade was ein. Gab's nicht mal den Versuch einer Serie mit Clarice Starling?
Ja, eine Staffel.
Stimmt,
gab's.
Jetzt wo du es sagst.
Eine Staffel gab's.
Stimmt, ja. Habe ich aber nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ja. Stimmt, da kam ja auch noch mal was. Ja. Aber ich glaube, man hat auch so langsam gemerkt, man hat das komplett durchgemolken, dieses Thema. Und mit allem, was da jetzt noch kommt, die Hannibal-Serie, das haben sie nochmal ganz gut gemacht. Aber ich glaube, alles, wenn man den nochmal ins Kino bringen will, ich wüsste auch nicht, wo man da ansetzt, ohne sich vollkommen lächerlich zu machen.
Ja, vielleicht haben das
Produzenten auch gemerkt.
Du könntest höchstens tatsächlich Hannibal noch fortsetzen mit dem vierten Buch oder vierten Film und da höchstens noch was versuchen rauszuholen. Aber Anthony Hopkins mittlerweile ja auch schon zu alt. Also
das geht nicht mehr.
Man muss ja jetzt dazu sagen, Carlo, du sagtest, glaube ich, die Serie Hannibal sollte ja auch noch um zwei Staffeln eigentlich erweitert werden. Und zwar eben um die Geschichte, um was in dem Film Hannibal gezeigt wird und um die Geschichte von Das Schweigen der Lämmer. Und selbst da hatte die Serie nicht generell Probleme, selbst dass die dritte Staffel irgendwie auch erscheint. Gab es da nicht damals auch so ein bisschen irgendwie Probleme, ob das jetzt finanziert wird, ob dem zugestimmt wird und. ich krieg's nicht mehr ganz auf den Pin.
Ja, die hatten
das. Aber war scheinbar so, war
ich
ja
glaub,
da.
Ich glaube auch.
Scheinbar war ja da auch der. Die Zuschauer, die haben ja wahrscheinlich auch nicht gesagt, juhe, juhe.
Nee, also, so wie ich das in Erinnerung hatte, die haben sie gerade noch durchgekriegt. Zumal ja die dritte Staffel noch ein Mix aus erfundenen Sachen ist und Roter Drache. Und was aber immer im Gespräch war, dass irgendwann mal versucht wird, die restlichen zwei Staffeln noch auf die Beine zu stellen. Aber bis jetzt ist nichts passiert.
Ja, da wird auch nichts mehr kommen. Ich glaube, der Drops ist auch gelutscht.
Eigentlich schade, weil ich finde doch schon, dass der Mads Mikkelsen, der hat einen relativ guten Hannibal Lecter abgegeben.
War ja, der war super. Ich fand Mads Mikkelsen klasse in der Rolle. Ich fand die Serie auch gerade in den ersten beiden Staffeln, die war wirklich, wirklich toll. Hätte man ruhig weiterverfolgen können, aber ja, wie gesagt, alles, was jetzt noch kommen könnte zu dem Thema, wird, glaube ich, nicht mehr funktionieren. Auch weil man halt so an Anthony Hopkins gebunden ist in dieser Rolle. Mads Mikkelsen hat es gut gemacht, aber gerade auf der großen Leinwand kann da, glaube ich, nicht mehr viel kommen.
Nein, vermute ich auch nicht. Und vielleicht ist es auch okay. Ich meine, du hast mit Schweigen der Lämmer einen wirklich zeitlosen Thriller eigentlich geschaffen. Also ich habe jetzt bei der Sichtung nicht gemerkt, dass er eben von Anfang der 90er ist. Und das wäre mir auch vollkommen egal. So, den kannst du dir in 20 Jahren immer noch angucken und du hast einen tollen Film. Und dementsprechend, da musst du nichts mehr machen. Irgendwann kommen sie wahrscheinlich auf den Klops, davon auch nochmal ein Remake zu drehen. Aber ja.
Ja, ich glaube, so manche Filme sind untouchable tatsächlich. Also da traut sich auch keiner ran. Es wird, glaube ich, niemand ein Remake von Der Pate drehen. Und ich glaube, das Schweigen der Lämmer, das traut sich auch keiner. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, das habe ich bei so vielen Filmen gedacht. Und da kam trotz alledem mal ein Remake. Und
Der Weiße Hai wird es auch nie ein Remake geben.
Ist aber ein großes Thema seit Jahren.
Ja, aber wer das bringt, ne? Das ist, glaube ich, wirklich größenwahnsinnig. Gut, sie haben auch Psycho geremaked. Also von daher, ich sag nichts mehr.
Ja, genau. Habt ihr noch was zu Hannibal Rising? Oder wollen wir ein kurzes Fazit machen?
Ich habe da echt nicht mehr viel zu erzählen. Ich habe mir auch kaum was notiert zu dem Film, obwohl ich es wollte, aber was soll man sich da notieren? Ich finde, er ist so belanglos.
Ja.
Er ist, du kämpfst dich da durch. Ich war froh, als er vorbei war.
Dann mach doch mal direkt, ist das schon dein Fazit?
Ja, war's.
Kann man doch so sagen. Was sollte ich noch ergänzen? Also ich finde, das ist ein gänzlich überflüssiger Film. Also wirklich unnötig wie ein Kropf. Und wenn es den schon geben muss, dann doch bitte nicht so. Also das von der Inszenierung, die völlig, ja, ich habe es nochmal gesagt, uninspiriert ist, die so beliebig ist, die nichts hat, was irgendwie ästhetisch ist oder schön oder auch nur gewagt. Also dieser Regisseur, der könnte auch irgendeine x-beliebige Fernsehserie drehen oder Werbespots oder so. Da ist nichts, wo ich eine eigene Handschrift erkenne. Die Darsteller sind meiner Meinung nach alle fehlbesetzt und blass. Ja, die Handlung, es gibt nichts an dem Film, was ich auch nur annähernd gut finde und bleibe auch bei meiner Bewertung, die ich schon bei der Kritik verpasst habe. 2,5 ich weiß noch nicht mal, was ich da an Punkten gebe. 2,5 Punkte einfach, bums, aus, fertig, Kackfilm.
Carlo?
Ich schließe mich da Chaco an. Also ich war froh, wie er wieder vorbei war. Der ist so belanglos, so unspannend, so mäßig. Naja, nicht einmal mäßig. So schlecht inszeniert. Ich gebe den 3 Punkte.
Oh, ich weiß, jetzt weiß ich was. Ich gebe dem 2,5 von 10 Kinderteller. So.
Also ich hätte ihm eigentlich, bis gerade eben habe ich ihm noch 3 Punkte gegeben, aber jetzt nach unserem Gespräch weiß ich nicht warum. Ich glaube, ich habe mich in dem Gedanken geflüchtet, dass ich gerne einen anderen Film gesehen hätte oder andere Ansatzpunkte, weil die Idee eines Hannibal Rising finde ich nicht schlecht. So, da kannst du viel draus machen. Und mit passendem, du hättest das auch in diesem Korsett machen können, in dieser Art Geschichte mit dem Marodeur. Du hättest da wirklich einen tollen oder zumindest einen interessanten Film daraus machen können. Aber dieses Gespräch hat mir das eigentlich doch noch alles ein bisschen sehr vermiest. Also mit Wohlwollen, weil er
wirklich, wir haben's geschafft.
Weil er wirklich ja noch okay produziert ist. ich so ein paar Ansätze sehe, die ich ganz nett fand, gebe ich ihm auch noch 2,5 gebackene Bäckchen oder sowas, aber ja, das Ding ist schon Schrott. Das ist schon nicht gut.
Ja. Also ja. Ich kenne, glaube ich, auch niemanden, der den gut findet. Wüsste ich jetzt nicht. Es wird echt dünn.
Ich muss mal in meiner Letterbox-Bubble. Ja, nee, da gibt's. Also da ist nicht viel Positives. Nee, also die Idee, okay, gebe ich dem Film, kannst du was draus machen, haben sie nicht gemacht. Ist so. So, ihr beiden, es war mir eine große Freude, mit euch über Hannibal the Cannibal zu sprechen. Das Gespräch hat auf jeden Fall mehr Bock gemacht, als Hannibal Rising zu gucken.
Auf alle Fälle.
Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das Hören dieses Podcasts auch sehr, sehr viel mehr Spaß macht, als sich diesen Film anzugucken.
Ja, hoffentlich.
Also wenn nicht, dann stellen wir das Projekt ab sofort ein, weil wir wollen ja keinen Quälen.
Fürs nächste Mal als kleinen Ausblick, wir begeben uns in die Welt des Actionspielzeugs. Mehr soll noch nicht verraten werden.
Oh, ich freue mich auf die vibrierenden Kampfdinger.
Ich wollte es gerade sagen. Angriff der Killer-Dildos, Teil 1 und 2.
Hä? Machen wir nicht Tamagotchi, der Film? Oder? Es war mir, wie gesagt, eine große Freude. Es hat sehr viel Spaß gemacht. An alle Zuhörer, wenn ihr uns hört, habt ihr uns gefunden. Lasst uns gerne ein Like da. Folgt uns auf Spotify. Gebt uns gute Bewertungen. Warum? Weil wir es verdient haben. Ihr könnt auch auf Facebook, Instagram, mittlerweile auf Discord uns folgen, mit uns kommunizieren, Nachrichten schreiben, wenn ihr das möchtet. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr fürs Zuhören. Freue mich aufs nächste Mal. Dann darf sich der liebe Jacko verabschieden und die letzten Worte gebühren dieses Mal dem Carlo. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ciao.
Ja, auch meinerseits wieder vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an meine beiden Mitstreiter. Wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ja, in dem Sinne, gebt uns ein Like, sonst esse ich eure Schwester. Bis dann.
Wunderschön. Also, ja, war wieder sehr appetitlich heute mit euch zwei. Fand ich toll. Danke fürs Zuhören und wie Hannibal Lecter schon so schön sagte, goodie goodie.